Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Oktober 1993.
Ja, guten Tag. Hier bei unserem Info, wie immer am Donnerstag. Und zuerst mal mit einigen Beiträgen und Kurzmeldungen.
Insgesamt haben wir 6 Themen heute vorgesehen. Eine kurze Meldung zur Verfolgung von Leuten, die versuchen, das Embargo gegenüber Kuba zu durchbrechen. Mehr zu dem Thema Kuba in der nachfolgenden Sendung Radio International um 19 Uhr hier bei Radio Dreieckland. Zweites Thema: Peru, Waffenstillstand, angekündigt aus dem Knast von dem Vorsitzenden der PCP, der Kommunistischen Partei in Peru. Was ist an dieser Meldung dran, die vor einigen Wochen durch die Presse ging? Wir haben nachgefragt. Dritte Meldung und kürzere Meldung wiederum, eine Situation, Armut in den USA. Da gibt es ja nicht nur den Reichtum, der sich anhäuft, sondern auch im Gegensatz dazu die Armut. Vierte Thema heute Abend, Abschiebungshaft für einen angolanischen Flüchtling in Heimsheim. Wir fragten einmal nach den Rechtsanwalt. Das fünfte Thema, die neueren Entwicklungen in Kroatien bzw. in Bosnien-Herzegowina genauer gesagt und der Versuch der USA, das Embargo hinsichtlich der Waffen gegenüber Bosnien-Herzegowina zu durchbrechen. Was steckt dahinter? Und als letzter und längster Beitrag hier in dieser Sendung ein Interview, ein Bericht einer kurdischen Frau aus Bremen, die Ende September in der Türkei inhaftiert worden war von dortigen sogenannten Geheim- oder Sicherheitstruppen. Ihre Erlebnisse schildert sie in einem längeren Bericht hier im Info am 21.10.1993. Wir sind auch noch erreichbar unter der Telefonnummer 0761 31 028.
Pastoren für den Frieden in den USA verhaftet. Die Pastoren für den Frieden, die in diesem Sommer einen Marsch nach Kuba machen wollten, dürfen es nicht machen. Dies gehört mit zur seit 33 Jahren bestehenden Blockade der US-Regierung gegenüber Kuba. Schon zum zweiten Mal hatten sich diesen Sommer eine Gruppe, die sich Pastoren für den Frieden nennt, auf den Weg gemacht, mit Solidaritätsspenden ausgerüstet, versuchte sie, die Blockade zu durchbrechen. Nachdem ein Schulbus mit Schulmaterialien nicht über die mexikanische Grenze gelassen wurde, unternahmen einige von ihnen einen Hungerstreik, begleitet von viel Unterstützung aus der ganzen USA. Heute wird gemeldet, dass die Teilnehmerinnen des Solidaritätsmarsches bei ihrer Rückkehr an den Flughäfen Houston, Miami und Dallas festgenommen worden sind. Ihre Pässe wurden einbehalten und sie wurden zum Verhört. Ebenso wurden Sachen und Schriftstücke, die sie aus Kuba mitgebracht hatten, konfisziert. Ihnen droht ein Verfahren unter der Anklage Handel mit dem Feind. Die Höchststrafe dafür sind 10 Jahre Knast und $250.000 Strafe. Die Pastoren für den Frieden fordern Ende des Reiseverbotes nach Kuba, keine Verfolgung der Solidaritätsmarschiererinnen, Rückgabe der konfiszierten Pässe und Sachen. Eine andere Form der Solidarität mit Kuba war am Samstag in Bonn zu erleben. Dort
fand eine Demonstration gegen die Blockade der USA, EG und BRD statt und zur Solidarität mit Kuba. Heute um 19 Uhr hier bei Radio International werden Ausschnitte aus den Redebeiträgen von der Abschlusskundgebung ausgestrahlt und Kommentare und Filmmusik dazu. Peru. Letzte Woche kam ein Brief aus dem Gefängnis, in dem Abimael Guzmán sitzt. Der Brief und auch ein Video dazu hat vielen überrascht, denn in diesem Brief bittet Abimael Guzmán im Namen der Partido Comunista del Perú, Kommunistische Partei Perus, einen Friedensabkommen an die Regierung Perus. Zu dieser Frage haben wir eine Vertreterin des Komitees zur Verteidigung des Lebens von Abimael Guzmán interviewt.
Hier haben wir erfahren von einem Brief, das Dr. Abimael Guzmán aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat. Und in diesem Brief wird ein Friedensabkommen an die Regierung angeboten. Heißt es, dass für den Partido Comunista del Perú gleich eine Kapitulation?
Das bedeutet natürlich ganz und gar keine Kapitulation, sondern meiner Meinung nach ist das ein sehr genialer Zug von ihm. Und man muss halt sehen, wie die Revolutionen sich abgespielt haben, speziell die chinesische Revolution, wo es ständig irgendwelche Verhandlungen gab zwischen der Parteiführung der Kommunistischen Partei und der reaktionären Regierung, was durchaus keine Kapitulation bedeutet. Es kommt halt auf den Moment an und das muss man abwägen, ob das der geeignete Moment ist, um das zu machen. Und ich glaube, dass es schon der geeignete Moment ist.
Mhm. Inwiefern der geeignete Moment?
Weil die Kommunistische Partei, die ja schon seit 13 Jahren einen Volkskrieg führt, diesen Volkskrieg mittlerweile zum strategischen Gleichgewicht gebracht hat. Und das bedeutet, dass sie genug Kraft hat, um aus einer starken Position heraus in diese Verhandlungen zu gehen.
Mhm. Man spricht aber wiederum, und vor allem hier in den Zeitungen ist es zu lesen, von einer großen Schwäche innerhalb der Partido Comunista del Perú, besonders jetzt im Moment, wo viele Leute festgenommen worden sind, nicht nur Dr. Abimael Guzmán.
Die Festnahmen und sonstigen Schläge, die eine Partei erhält, sind rufen natürlich immer Schwierigkeiten hervor, das ist ganz klar. Und speziell die Festnahme des Vorsitzenden, eine Partei besteht eben nicht nur aus einzelnen Personen, sondern es ist eine Organisation. Und es gibt genug Führer in der Kommunistischen Partei, die nachrücken können und dann sofort die Aufgabe derjenigen übernehmen, die festgenommen worden sind oder im Kampf fallen, was ja auch vorkommt.
Mhm. Das wäre auch im Falle von Abimael Guzmán.
Auch in dem Falle, und er selbst hat ja in seiner Rede aus dem Gefängnis vom 24. September letzten Jahres gesagt, die Führung der Partei, die Durchführung des derzeitigen Planes ans Zentralkomitee übertragen. Und von daher ist das ganz klar, wer jetzt die Führung übernommen hat in der Kommunistischen Partei. Aber er ist natürlich weiterhin der Parteichef. Ne? Und als solcher eben auch berechtigt, zum Beispiel Verhandlungen mit der peruanischen Regierung zu führen.
Mhm. Und du hast vorhin über einen genialen Zug gesprochen.
Und die Frage wäre, ist das eben wahrscheinlich nicht das Gleiche für Fujimori? Ne? Er ist wahrscheinlich genauso überrascht worden wie viele andere.
Ob er überrascht worden ist, weiß ich nicht, denn die Bemühungen zur Verhandlung gingen ja von ihm aus. Soweit er bekannt ist, hat er einen Vertreter von ihm, einen sehr engen Berater, Montesinos, zu dem Vorsitzenden Gonzalo geschickt, um mit ihm zu reden. Allerdings seine Absicht war, eine totale Kapitulation der Kommunistischen Partei zu erreichen. Und das ist nun nicht der Fall. So wie dieser Vorschlag unterbreitet worden ist, befindet sich Fujimori im Moment in einer ziemlichen Zwickmühle. Denn wenn er verhandelt, bedeutet das, dass er die Kommunistische Partei als gleichwertige kriegführende Partei anerkennt, wodurch durch die Stellung der Kommunistischen Partei und des Volkskrieges im Allgemeinen vor der Weltöffentlichkeit total verändert wird. Und unter anderem eben auch die politischen, also die Gefangenen, dann automatisch Kriegsgefangene werden mit den Rechten, die ihnen zustehen danach. Die andere Sache ist, wenn er die Verhandlung ablehnt, und das wird also selbst im Büro von Kommentaristen der Regierung so dargestellt, dann steht er als der Militarist da, während die Kommunistische Partei den Frieden anstrebt. Das heißt, auch das ist für seine Position vor den Augen der Weltöffentlichkeit äußerst schwierig.
Mhm. Und welche Rolle spielen in diesem ganzen Konflikt um Friedensabkommen hin oder her die Amerikaner?
Also wir wissen, dass Fujimori nichts macht, ohne vorher sich mit den Amerikanern abzusprechen. Das Problem im Moment ist wohl, dass er ist unter anderem in die Vereinigten Staaten gereist, um diesen Brief vorzuführen. Mhm. Er wollte ein Riesenspektakel veranstalten und niemand hat ihm größere Bedeutung beigemessen. Das heißt, die Amerikaner haben sicherlich eine andere Einschätzung von der Bedeutung als er, denn er hat das ja dargestellt, als wäre es ein Riesentriumph, und das ist es nun ganz und gar nicht für ihn. Während die Amerikaner möglicherweise andere Pläne haben, also unter anderem ist zu erwarten, dass es irgendwann eine direkte militärische Intervention in Peru gibt.
Mhm. Aber wiederum haben die Amerikaner jetzt von kurzem den Rückzug aus diesem Drogenbekämpfungsplan, den Rückzug von Peru angedeutet.
Ja, das ist mir bekannt und das lässt auch darauf schließen, dass sie andere Maßnahmen erwägen. Und die Politik von Clinton ist im Allgemeinen ist die direkte Intervention. Das haben wir gesehen. Die Amerikaner sind im Moment in Bosnien, sie sind im Moment in Somalia und sind halt dazu bereit, in alle anderen Länder, die unter ihrer Herrschaft stehen oder wo sie ihre Herrschaft errichten wollen, militärisch einzudringen. Und das ist die Politik von Clinton und das hat er von Anfang an gesagt, dass er unter anderem die Amerika die Verpflichtung hat, in die Länder der dritten Welt oder überhaupt in fremde Länder einzumarschieren, um die Bewahrung der Menschenrechte, wie sie das nennen, zu gewährleisten. Und wie das aussieht, haben wir in Somalia gesehen. Da sind sie auch hin, um die Menschenrechte zu gewährleisten. Ne?
Mhm.
Und das wurde, also die sind also total verhasst mittlerweile und hier werden kritisiert. Aber das Gleiche können sie auch für Peru im Plan. Das ist also durchaus innerhalb der Möglichkeiten und innerhalb der Politik, die USA im Moment vertritt.
Mhm. Und mal als letzte Frage vielleicht, welche sind da drin die Perspektiven für den Befreiungskampf und speziell für den Partido Comunista del Peru?
Wie auch immer, der Weg ist klar vorgezeichnet. Der Weg geht zur Machtübernahme im ganzen Land und es kann da eben Wendungen geben, entsprechend der internationalen und nationalen politischen Lage. Das bedeutet aber nicht, dass man einen Rücktritt macht, sondern dass man halt eine kleine Wendung innerhalb dieses Weges in Kauf nimmt, weil das die bessere Möglichkeit erscheint. Und wenn die Nordamerikaner dort militärisch stärker eingreifen, als sie es bisher getan haben, wird man sie bekämpfen und aus dem Land werfen. Das ist also ganz klar und dadurch werden die Aussichten der Machtübernahme sehr viel besser, als sie im Moment sind. Denn da wird also das ganze peruanische Volk wie ein Mann aufstehen, um ihr Land zu verteidigen. Ne? Oder zumindest der allergrößte Teil des peruanischen Volkes. Ne? Mhm. Und was ich dazu noch, dass es weiterhin notwendig ist für die Verteidigung des Lebens des Vorsitzenden Gonzalo oder des Dr. Abim Al-Guzman, wie einige sagen, einzutreten und sich nicht eben von der psychologischen Kriegführung der peruanischen Regierung beeinflussen zu lassen. Insofern, als er, um sein Leben zu schützen, die Idee des Volkskrieges verraten hat. Das ist durchaus nicht der Fall. Sondern wir müssen ihn im Moment drauf drängen, dass mehr denn je, dass die Isolierung aufgehoben wird und die Isolationshaft aufgehoben wird, denn sie lässt sich im Moment durch nichts mehr rechtfertigen von Seiten der peruanischen Regierung aus. Und ich möchte dann wirklich die vielen Leute, die in dieser Kampagne arbeiten, auch dazu auffordern, dass sie weiterhin in der Kampagne arbeiten und sich nicht entmutigen lassen, sondern im Gegenteil es wirklich als eine neue Situation, eine neue politische Situation betrachten. Das wäre es, was ich dann noch dazufügen wollte.
Mhm. Okay, recht vielen Dank.
Bitte sehr.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Oktober 1993.
USA, noch mehr Not und Elend. In den Vereinigten Staaten von Amerika, so die Verfechter der reinen Lehre von Marktwirtschaft, ist jeder Tellerwäscher ein potenzieller Millionär und jeder Müllkippenbewohner ein möglicher Villenbesitzer. In der Realität ist das aber eher umgekehrt. Gegenwärtig gibt es in den USA so viel Arme wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wie das Amt für Volkszählung mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 14,5% aller Amerikaner in Not und Elend. Nur vor 30 Jahren sei dieser Anteil mit 19,5% höher gewesen. Zunehmend wird das Heer der Verarmten von ehemaligen Angehörigen der Mittelschicht aufgefüllt. Schon eine schwere Krankheit ist in dem Land, wo es keine gesetzliche Krankenversicherung gibt, für viele eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe. 37,4 Millionen Amerikaner sind nicht krankenversichert. Eine größere Operation ist nur zu finanzieren, wenn das Eigenheim verkauft wird. Vorausgesetzt, man gehört zu den Glücklichen, die ein solches hypothekenfrei besitzen.
Nicht nur Armut in den USA, noch viel dramatischer ist die Notsituation in Angola, sagt jedenfalls auch Caritas. In Trier hat sich ein angolanischer Flüchtling in Abschiebehaft erhängt. In Heimsheim sitzt derzeit ein weiterer angolanischer Flüchtling. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat in den letzten Tagen die Abschiebeverfügung gegen ihn bestätigt. Am Telefon ist Rechtsanwalt Stiegler aus Freiburg, der diese Anordnung scharf kritisiert.
Ich halte es allgemein für einen Skandal, dass man überhaupt damit fortfährt, nach Angola abzuschieben. Ich habe auch mich heute nochmal an den UNHCR gewandt, um hier zu intervenieren. Die Nachrichten in den Zeitungen sind zwar spärlich genug und es wird ja auch immer wieder beklagt, dass hier im Grunde ein vergessener Bürgerkrieg stattfindet. Nichtsdestotrotz sind die Behörden, die mit den Abschiebungen befasst sind, sicherlich wohl informiert über die Situation dort. Ebenso sind es die Gerichte. Und dass man dennoch nicht abschiebt, halte ich milde ausgedrückt für nicht nachvollziehbar.
Und noch eine Meldung. Aus Berlin erfahren wir vom Selbstmord einer Palästinenserin. die keinen anderen Ausweg mehr sah, sich der Abschiebung entgegenzustellen.
Jugoslawien. US-Präsident Clinton hat in den vergangenen Tagen zu einer Diskussion über die Neubestimmung der amerikanischen Außenpolitik aufgerufen. Ausgangspunkt für diese Neubestimmung ist eine heftige Kritik an der UNO-Politik bezüglich Somalia und Balkan und dem Balkan. Nach Auffassung Clintons habe die UNO in beiden Fällen versagt. Grundtenor seiner Tirade ist, immer dann, wenn das Kommando der UNO-Truppen von US-Militärs auf Gremien der UNO überging, sei die Situation in eine Sackgasse geraten. In Bezug auf Jugoslawien werden insbesondere Frankreich und Großbritannien an den Pranger gestellt. Ihre zurückweichlerische Politik hätte den Konfliktherd Balkan erst explodieren lassen. Zentraler Fehler der westeuropäischen und UNO-Politik sei es gewesen, das Waffenembargo auf ganz Jugoslawien auszudehnen. Dies hätte nur den Serben und Kroaten genützt. Sein Resümee gipfelt in der Aussage, dass das Waffenembargo für Bosnien aufgehoben werden soll. Diese Überlegungen Clintons sind sicher eine Kritik an Bushs Konzept einer neuen Weltordnung, also die UNO als von den USA dominierte Weltregierung und Weltpolizei. Dieses Konzept hält er für gescheitert, weil die USA auf zunehmenden Widerstand in der UNO treffen. Konsequent forderte er in seinem Beitrag auch, dass das Ziel der amerikanischen Außenpolitik die Wahrung der Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der USA sein müssen. Darüber hinaus die Förderung von Demokratie und Freiheit, beides aggressive Floskeln der gesamten vergangenen US-Außenpolitik. In Bezug auf den Balkankonflikt sind Clintons Überlegungen eine Kampfansage an die westeuropäische Außenpolitik, die vor allem durch Frankreich und Großbritannien forciert werden. Interessanterweise klammert der US-Präsident die BRD aus seiner Kritik aus. Im Gegenteil sogar. Seine Forderung nach Aufhebung des Waffenembargos für Bosnien greift eine entsprechende Forderung der Bundesregierung auf. Auch damit grenzt sich Clinton von seinem Vorgänger Bush ab, der dies immer ablehnte. Sicherlich ist diese über den Balkankonflikt vermittelnde Allianz USA-BRD nur ein Zweckbündnis gegen Frankreich und Großbritannien, weil diese sich bei dem schon seit Jahren laufenden Verhandlungen um ein neues Welthandelsabkommen gegen die Interessen der USA nach freien Märkten für ihre, also für die amerikanischen Finanz- und Wareninteressen stellen. Es ist daher auch wie bisher kaum zu erwarten, dass sich die USA direkter in den Balkankonflikt einmischen werden. Aber die Forderung Clintons wird zu einer Forcierung des Konflikts führen und sich auf die innere Lage Bosniens verheerend auswirken. Wir hatten dort in den letzten Wochen eine Situation, die man als Auspowerung der militärischen und menschlichen Ressourcen bezeichnen könnte. Immer häufiger gab es lokale Waffenstillstände und Bestrebungen, die Konflikte einzudämmen. Ein Ausdruck davon ist eine Spaltung im Lager der muslimischen Bosnier. In der Gegend um Bihać rief der Gegenspieler des bosnischen Präsidenten Izetbegovic, Abdic, ein unabhängiges Gebiet aus und schloss mit den anderen Kriegsparteien eine Art Friedensvertrag, der bisher auch hielt. Dieser lokale Frieden basiert auf der gegenseitigen Anerkennung der jeweiligen Interessen und ging von einer Gleichberechtigung der jeweils anderen Seite aus. Wenn man so will, eine Fortsetzung des jugoslawischen Prinzips, das von einer Gleichberechtigung aller in Jugoslawien lebenden Nationalitäten ausging. Das bedeutete, dass die Handlung einer Nationalität erst mit Zustimmung der anderen Nationalitäten durchgeführt werden konnte oder auch entsprechend abgelehnt werden konnte. Ein Prinzip, das immerhin 40 Jahre lang leidlich funktionierte. Es verhinderte auf jeden Fall die Metzeleien, die uns jeden Abend präsentiert werden. Erst als von diesem Prinzip abgerückt wurde, ging das Schlachten auf dem Balkan los. Und dies wurde ein gutes Stück mitbefördert durch die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens durch die BRD am 15.01.1992. Ohne dass die Serben in Kroatien gefragt wurden, ob sie für eine Abtrennung Kroatiens aus dem jugoslawischen Verband zustimmen, bildeten die kroatischen Nationalisten ihren Staat der Kroaten und machten eine bisher gleichberechtigte Nationalität, nämlich die Serben, zu einer Minderheit, die auch sofort massivst verfolgt wurden. Es konnte dann auch nicht ausbleiben, dass damit das Thema Bosnien akut wurde. Der damalige Präsident Bosniens, Izetbegovic, der einer Regierung aus Serben, Kroaten und moslemischen Bosniern vorstand, war damals gegen die Anerkennung Kroatiens, also gegen die Abtrennung Kroatiens aus dem jugoslawischen Staatverband, weil er wusste, dass damit die Existenz Bosniens als Teil Jugoslawiens in Gefahr war. Es war auch kein Wunder, als sich im März 1992 in der vojvodischen Stadt Karadjordjevo der kroatische Präsident Tudjman mit dem serbischen Präsidenten Milošević traf und zu dem Schluss kam, die effektive Lösung sei die Aufteilung Bosniens zwischen Kroatien und Serbien. Aber anstatt, dass nun Izetbegovic auf dem Prinzip der Gleichberechtigung der drei staatsbildenden Völker in Bosnien beharrte, bildete er eine eigene muslimische Partei und leitete ein Referendum zur Abspaltung Bosniens von Jugoslawien ein, ohne jetzt wiederum die anderen Kroaten und Serben zu fragen. Bisher waren alle noch von der Möglichkeit einer Konföderation der südslawischen Staaten überzeugt. Ein Vorschlag, der im Übrigen von Izetbegovic und dem mazedonischen Präsidenten Gligorov stammt. Die Reaktion auf die Handlung Izetbegovics war entsprechend. Also die Handlung von den bosnischen Serben und Kroaten. Beide forderten als ersten Schritt eigene Staaten auf dem Gebiet Bosniens, die sich aber dann jeweils Kroatien oder Serbien anschließen sollten. Dies ist der Stand noch heute. Alle Kämpfe, die in diesem Gebiet stattfinden, haben das Ziel, möglichst viel Land für ihre Klientel zu erobern. In dieser Lage zu fordern, das Waffenembargo für Bosnien aufzuheben, heißt den Krieg, der bisher tatsächlich auf Kosten der muslimischen Landinteressen ging, erneut aufzukochen. Aufhebung des Waffenembargos für Bosnien bedeutet konkret Waffen für die bosnischen Muslime. Und die werden das natürlich sofort nutzen, um ihre Landverluste wieder wettzumachen. Was das bedeutet, ist klar. Die Antwort auf die amerikanische Initiative kam prompt von den serbischen Belagerern Sarajevos. Vor zwei Tagen setzte ein massives Bombardement ein, das eigentlich nur das Vorspiel für den Sturm auf Sarajevo sein kann. Mit solchen auswärtigen sogenannten Friedensvorschlägen wird man den Balkankrieg noch lange am Laufen halten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Oktober 1993.
Vor einem Jahr wurde Stefan Waldberg, Mitarbeiter von Radio Dreieckland, in Kurdistan von türkischen Militärs festgenommen. Verurteilt, derzeit sitzt er in Izmir im Knast. Ein Gnadengesuch zu seiner Freilassung liegt den türkischen Behörden vor. Wann es Erfolg hat, ist derzeit noch ungewiss. Ein Jahr danach also. Im Info heute eine Kurdin, verhaftet im September 1993, eine Woche in den Händen der Spezialeinheiten. Der folgende Bericht ihrer Verhaftung ist lang. Sie schildert, was ihr in den Händen der Folterer in der Türkei passiert ist, auch wenn hier das Zuhören anstrengend ist. Eine Beobachtungsdelegation aus Norddeutschland fährt im September 1993 nach Türkei-Kurdistan. Absicht ist, die gegenwärtig sich deutlich zuspitzende Situation in Diyarbakir, Mardin, Nusaybin, in kurdischen Städten, zu untersuchen, auch in Cizre und Şırnak. Eine Dolmetscherin für diesen Besuch haben sie aus Bremen mitgenommen, Nulüfer Koç, eine kurdische Studentin, die bereits im Sommer dieses Jahres einmal eine Reisegruppe als Übersetzerin begleitet hatte. Am 29. September in Şırnak bei der Sicherheitspolizei. Was hier und an den folgenden Tagen der kurdischen Studentin passierte, erzählt sie selbst. Der Bericht ist alltäglich. Dass er überhaupt möglich ist, liegt daran, dass die Frau inzwischen wieder in Bremen ist. Eine Woche in den Fängen der Spezialeinheiten der türkischen Militärs. Die Methoden der Folterung, die Tricks der Spezialisten, die Gewalt gegen die Frau, vieles wird deutlich. Alltag in türkischen Folterzentren. Şırnak, 50 Kilometer von Cizre entfernt, 300 Kilometer von Diyarbakir, der Posten der sogenannten Sicherheitspolizei.
Dort warf man mir vor, dass mit meinem Pass etwas nicht stimmen würde und und dass sie das kontrollieren würden und deswegen ich dann für kurze Zeit mit in die Kommandatur müsste. Allerdings haben sich dann die deutschen Delegationsteilnehmer geweigert, mich dann alleine zu lassen. So dass wir dann alle gemeinsam aufgefordert worden sind, eben zur Sicherheitspolizei zu gehen. Dort sagte man wieder, mir mit meinem Pass würde etwas nicht stimmen. Die Deutschen, ihre Pässe wären in Ordnung, sie könnten gehen, aber ich müsste da bleiben, weil mein Pass, weil ich eine türkische Staatsbürgerin sei. Und zwar hätte ich eine militärische Angelegenheit und würde vom Kommandanten eben für eine Stunde verhört werden. Die anderen Delegationsteilnehmer, die hatten sich mir in den Weg gestellt, also wollten nicht, dass ich mich von ihnen trenne. Es kam dazu, dass der anwesende Offizier da Gewalt angedroht hat. Er meinte, guckte mich drohend an und sagte, du hast das Ganze inszeniert. Wenn du jetzt nicht sofort kommst, dann werde ich auch mit anderen Worten mit den Deutschen sprechen. Sie würden dann auch meine Fäuste spüren. Daraufhin, es war eine Situation, wo ich dann einfach gehen musste. Ich bin dann gegangen. Sie brachten mich, ich sagte ihm, wie lange das Ganze dauern würde. Dann sagte der Offizier, es könnte vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, ein paar Tage oder mehrere Wochen oder Monate dauern. Das wüsste er nicht, das wäre Befehl von oben. Er solle mich nur mit zur Militärkommandatur nehmen und dort werde ich verhört werden.
Die anderen konnten diese Unterredung ja gar nicht mitverfolgen, weil sie wahrscheinlich gar nicht Türkisch sprechen konnten.
Also nee, die ganze Zeit, als ich mit denen im Büro war, habe ich das alles übersetzt.
Und das war dann in Schirnak und wie ist es dann weitergegangen, nachdem das Militär dich quasi dort schon festgenommen hat?
Ja, das Militär hat mich festgenommen und die hatten wohl ein bis zwei Stunden nach meiner Festnahme noch in Schirnak verbracht, aber man sagt ihnen dann, ich sei in Cizre und würde dort auf sie warten. Dann sind sie nach Cizre gefahren und hatten dann dort nach mir gefragt, aber dort war ihnen so eine Frau unbekannt.
Also eine deutliche Fehlinformation.
Ja, sie haben sie regelrecht belogen. Ich war nämlich die ganze Zeit in Schönack.
Und dann bist du dort auf der Militärstation geblieben?
Also dann, die hatten mich zu diesem grünen Militärhochhaus gebracht. Und dort stellten sie, es schien so, dass sie irgendwie alles, dass wir alle das Bescheid wussten, irgendwie sah so inszeniert aus. Als ich dann in dieses Büro eintrat mit dem Offizier, warteten schon zwei Soldaten am Schreibtisch und begannen dann sofort irgendwas zu tippen. Da wurde so eine Akte zusammengestellt und ich vermutete, dass das bezüglich meiner Person war. Und als ich das fragte, sagte er keine Antwort, er sei ein Befehl von oben, du dürftest nicht erfahren.
Dann wird ihr vom Offizier gesagt, sie solle zum Arzt gehen.
Ich sagte ihm aber, dass ich nicht krank sei. Sagte, das ist unwichtig, ob ich krank bin oder nicht. Ich muss zum Arzt, um mich untersuchen zu lassen. Das sei Befehl von oben. Wir waren dann im örtlichen Krankenhaus und reichte dem Arzt einen Zettel, auf dem dann geschrieben war, was genau bei mir untersucht werden sollte, und zwar einmal, dass sie an meinem Körper nach Narben von Schusswunden suchen sollten und gucken, ob ich Jungfrau bin oder nicht. Und der Arzt hat dann in Anwesenheit des Offizieren dann meine Fußgelenke angeschaut, Waden sich angeguckt, ob da irgendwelche Kratzer sind. Und er hat eben geguckt, ob da irgendwelche Narben sind von Schusswunden, eventuelle Wunden und so. Und als er dann damit fertig war, sagte er, ich solle mich ausziehen, ich solle mich da auf die Liege hinlegen, damit er gucken kann, ob ich Jungfrau bin oder nicht. Ich habe mich geweigert, ich sagte ihm, das wäre eine Verletzung meiner weiblichen Würde und dass ich das nicht machen möchte. Und sagte dann, dass es ihm leid täte, aber dass er sich nicht dagegen wehren kann. Und sagte, dass er dann mit dem Offizier rausgehen wird, aber dafür die Schwestern das machen sollten. Und dann war vier Schwestern da, Sie macht mir diese Untersuchung und anschließend schrieb der Arzt in seinen Bericht. Ich wurde dann mit diesem Bericht wieder zu diesem Militärhochhaus gefahren. Man hielt davor kurz an, vor einem Schneider. Und dann verlangte der Offizier eine Augenbinde. Und es wurde meine Augenbinde aufgesetzt. Und dann wurde ich weggefahren. Ich weiß dann aber nicht mehr die Tage danach, wo ich war. Sie brachten mich dann zu einer sogenannten Zentrale. Dort empfingen mich Zivilpersonen. Sie nahmen mir die Sachen ab, listeten die alle auf. Und dann zwei von diesen Zivilpersonen begleiteten mich in einem Militärwagen. Also das war so, dass ich dann mit denen in diesen offenen Militärjeep einsteigen musste. Wir sind dann kurzerhand gefahren und dann forderte mich einer auf, ich solle mich bücken. Er zog meine Jacke über den Kopf, damit man mich nicht sah. Ich vermutete, dass ich, also auch von anhand der Geräusche, die hinter mir, die Wahl war, dachte ich, wir seien in der Stadt, wir würden durch das Zentrum fahren. Und kurz danach machte er, der mir gegenüber saß, seine Waffe schussbereit und hielt sie mir in der rechten Schläfe. Und sagte, ich soll meinen letzten Wunsch äußern. Und ich weiß nicht, ob ich da in dem Moment geträumt habe oder was das Ganze war. Und dann fuhr er fort und sagte, wenn ich ihm nicht wie ein Nachtigall singend alles jetzt erzählen würde, dann würde er mich durchlöchern mit seinen Schüssen wie anderen. Er sei nämlich professionell in dieser Sache. Dann würde er mich in den Straßenrand schmeißen und keiner würde fragen, warum und wer das getan hat. Nannte mir auch den Namen von den Talat Tepe, das war ein 19-jähriger Journalist von Özgürgenem, der vor ein paar Wochen ermordet worden ist. Also verschleppt und dann tot aufgefunden. Und dann begann der zu meiner rechten Seite Sitzende mit den Fäusten meine Rippen zu schlagen und sagte, du PKK-Hure, wir werden dich schon zur Sprache bringen, aber warte, gleich sind wir ja da. Und da wurde ich in ein Gebäude reingebracht. Allerdings die ganze Zeit war die Augenbinde auf. Dann wurde ich erstmal in die Zelle gebracht. So eine ganz kleine dunkle Zelle, so ich vermutete 1,60 mal 2 Meter. Und nach etwa einer halben Stunde nahmen sie mich aus der Zelle raus. Und dann wurde ich in diesem Raum, wo die Verhöre stattfanden, gebracht. Und dort wurde mir die Frage gestellt, unter wessen Auftrag aus Bremen ich die Touristen hierher gebracht hätte, warum ich die Touristen dann hier gebracht hätte, und mit wem ich in Gisela Kontakt aufgenommen habe, weil angeblich die Person aus Gisela über Funk der Guerilla mitgeteilt hätte, da würden 4 Touristen kommen, 2 davon seien unsere Genossen und die würden für ein paar Tage bei uns zu Gast sein. Und ich wehrte mich gegen diese Behauptung, zumal wir 5 waren und da keiner von uns irgendwelche Kontakte mit Guerilla oder sonst was aufgenommen hatte. Das war immer da am ersten Tag die Hauptfrage. Und also bei den Verhören war das immer so, dass es waren 4 Männer, die ich stellte von den Tagen danach fest, dass einer von 4 von denen immer von außerhalb kam, von der sogenannten Zentrale, und der eine dort immer in diesem Gebäude da tätig war. Und bei den 4 war immer das System so, dass 3 ziemlich grob waren und einer von denen am gröbsten, also das ist auch sogenannte Kurde, sagt er, sei Kurde. Und die beiden anderen immer versuchten, nett zu mir zu sein. Und wenn mich da der Kurde schlug, dann sagte der eine von den sanften, schlage sie nicht, sie ist so zart und so. Und es war immer so, wenn ich nicht auf ihre Fragen geantwortet habe, dann zogen sie mir an den Haaren, schlugen mit meinem Hinterkopf an die Wand. Bogen mit meiner Nase rum. Also es war meistens so, dass dann auch zu dritt dann plötzlich anfing, irgendwie, ich wusste da nicht, was sie damit mehr machen, schüttelten in meinem Kopf. Und dann am ersten Tag, als ich dann ihnen schilderte, dass ich nur mit den Touristen dort sei, weil ich nur eine Dolmetscherin bin und die Touristen begleitet habe, weil sie da sich die Gegend anschauen wollen. Es war mal ihre Aussage, dass sie sich nicht vorstellen können, warum Touristen aus in diese Region kommen und ob diese Touristen dann Chemiker oder Journalisten sein. Ich sagte ihnen, dass ich nicht weiß, welche Berufe sie alle haben, ich sie auch gar nicht kenne. Für solche Antworten dann wurden sie so wild, dass sie also mich immer wieder schlugen. Am ersten Tag musste ich mich dann nach Aufforderung ausziehen. Sie schütteten mehrere Wasser, kaltes Wasser über meinen Körper. Und dann durfte ich mich wieder anziehen und hinsetzen. Dann begann der Verhör wieder. Und sie war nicht zufrieden mit den Antworten, deswegen war das dann wieder Grund, dass ich aufstehen sollte, mich ausziehen sollte. Und dann begann die ganze Zeremonie wieder. Und wenn ich zitterte oder schrie, dann schlugen sie mir mit den mit diesem Gummiknüppel auf die Hände. Und am zweiten Tag, am dritten Tag waren dann immer die Fragen, also am ersten Tag begann das dann auch schon, in wessen Auftrag ich von Bremen ausgeschickt sei. Bremen sei das Hauptaktionsort der PKK. Es gibt einen großen PKK-Verein und welche anderen Untervereine hat die PKK noch? Wer sammelt die Gelder? Wer verkauft die Zeitschriften? Wer organisiert die sogenannten Moralabenden? Und über welche Kanäle kommt das Geld dorthin? Also was für eine Funktion ich in diesem Ganzen habe und was für Aktionen, welche Studenten an der Universität aktiv sind bezüglich der Separatistenorganisation. Und ich ihnen immer wieder sagte, dass ich nichts mit politischen Dingen zu tun habe, dass ich meine ganz andere Lebensperspektive aufgebaut habe. Und da ist kein Platz für Politik. Sagten sie immer, du denkst, du bist so klug und nimmst uns über auf den Arm. Aber wir werden schon wissen, wie wir dich zum Sprechen bringen. Und dann hingen sie mich am ersten Tag an den Haken. Zunächst wurden mir erstmal so ein Stückchen Stoff um die Handgelenke gewickelt und dann auf Handschellen aufgesetzt. Und ich hing dann am ersten Tag so ungefähr anderthalb Stunden, vermute ich. Und sie machten mir dann sozusagen nur europäische Popmusik an, weil sie sagten, ich sei aus Deutschland, damit ich mich nicht einsam fühle, dass ich mich dann heimisch fühle, wenn sie dann, deswegen machten sie dann diese Musik an. Zwischendurch kamen sie und kontrollierten dann meine Gelenke, ob sie errötet waren oder nicht. Und ich hing da mit dem Kopf immer und dann kamen sie und machten ironische Bemerkungen, ich sollte doch mal Kopf aufrecht erhalten, ich sei doch so schöne Frau und solche Sachen. Am zweiten Tag ging das alles wieder und dann, am dritten Tag, da haben sie mich allerdings länger aufhängen lassen, weil sie immer wieder sagten, ich würde sie nicht ernst nehmen und würde nicht auf ihre Fragen antworten. Und als ich dann mich auch weigerte, also sie boten mir eben, mit denen zusammenzuarbeiten, sagten, dass der sogenannte Kurde erzählte, dass er an den PKK-Aktivitäten beteiligt sei, dass er sowohl in Europa, aber auch in den Bergen gekämpft hätte, aber irgendwann gesagt hätte, dass alles Gehirnwäsche, dass da Hintergrund Armenier stecken, die dieses Land spalten und teilen wollen. Und dass er gemerkt hätte, dass das Vaterland und dass die militärische Kraft des Vaterlandes viel stärker sei und im Rechten sei. Und dass sie 200 solcher Menschen, die früher auch Terroristen waren, jetzt mit ihnen zusammenarbeiten. Und dass diese Person 20 Millionen monatlich bekommen vom Staat, mal alle einen schicken Wagen haben und sie ihren Jahresurlaub in Ankara oder in Antalya und Izmit verbringen. Und dass sie diese Personen beschützen und sagten mir, ich hätte sowieso keine andere Möglichkeit, wenn ich in Bremen nach Bremen zurückkommen würde, und das würden sie nicht vermuten, oder wenn ich irgendwie jetzt hier freigelassen werden würde, dann würde mich die PKK verfolgen und töten, weil sie davon ausginge, dass ich dem türkischen Staat alle Geheimnisse gesagt hatte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Oktober 1993.
Ich habe keinerlei auf Ihre Fragen wie Antworten gegeben. Deswegen war das auch so, dass Sie am dritten Tag mir dann, also mich jetzt mal länger aufgehängt hatten. Und anschließend auch in dem Verhör sagten, dass Sie die Tonbandaufnahme samt Kassette bringen werden, also von diesem Funkgespräch der sogenannten Person aus Israel mit der Guerilla. Und würden mir das Tonbandgerät mit der Kassette in meine Scheide einführen und dann würde ich doch merken, ob ich lüge oder nicht lüge. Also es ist immer so, dass sie so eine absolut perverse Sprache irgendwie verwenden, dass ich das gar nicht so wiedergeben kann. Also es war nicht so, dass sie mich immer Frau Kotsch oder so nannten, sondern nannten immer, sprachen mich immer als PKK oder kurdische Hure oder Apo-Hure an. Das waren immer so ihre Standardworte und dann, und ich wurde dann am dritten Tag dann, am vierten Tag kam ich dann, holten sie mich wieder aus der Zelle. Es war immer so, dass sie gegen die Tür schlugen und durch die Öffnung immer mir die Augenbinde einreichten und ich musste sie aufsetzen und ging dann raus. Und wurde dann manchmal entweder mit zwei Fingern an den Ärmeln gezogen oder an den Haaren ziehen, die in diesen Verhörraum, zu den Verhören mitgenommen. Und zwar war das immer so, dass sie mir das Gefühl geben wollten, ich sei so ein letztes Stück Dreck.
Auf dieser Station im Geheimdienstapparat in Schirnak blieb Nuli Verkotsch 6 Tage. Hat irgendein Gericht während dieser Zeit sich mit der Situation beschäftigt?
Nee, also während der Verhörung bat ich immer auch mal darum, dass ich vor ein Gericht gestellt werden will. Und sie sagten, hier ist das Gericht, hier ist der Staat, alles, das sind wir. So, und ich hatte kein Anrecht auf Gericht. Sie sagten, sie seien Staatsanwälte, Rechtsanwälte, alles, was ich mir vorstellen könnte, seien sie. Deswegen soll ich mich an sie wenden. Es wird hier kein Gericht geben, hier ist ein Ausnahmezustandgebiet, sagten sie.
Was vermutest du, was das für eine Spezialeinheit war?
Also die sagten manchmal zu sich selber, dass sie Kontergerillas wären und da sagten sie, sie wären vom türkischen Geheimdienst mit. Dass es Folterer waren, war es mir klar, weil die waren nicht in diesem Gebäude. Sie kamen immer vormittags und gingen dann am späten Nachmittag wieder weg. So dass ich vermute, dass sie in der sogenannten Zentrale ständig anwesend waren. Und dort, wo ich festgehalten war, wo kamen sie und schlugen auch immer andere Leute. Also sie folterten regelrecht andere Menschen da.
Sie hatten erwähnt, dass der Journalist von Özgür Gündem, Ferhat Tepe, ermordet worden ist. Hatten Sie auch gesagt, dass Sie damit was zu tun hätten?
Sie sagten, dass Sie professionell seien in diesen Sachen, also jemanden so zu quälen und dann zu töten und keiner danach fragen würde. Sie sagten, Sie erwähnten Namen wie Ferhat Tepe.
Und es waren die ganze Zeit Männer, niemals eine Frau.
Es war so am ersten Tag, als ich in dieses Gebäude reinkam, der Arzt hatte mich untersucht, dann wurde eine Frau geschickt. Und ich musste mich nochmal aussehen. Sie war diejenige, die immer an den Fußgelenken rumguckte. Ich habe nämlich 2 Impfungen auf der linken Schulter. Wusste sie nicht, was für Impfungen das sind, also da waren Narben von Impfungen. Dann holte sie mehrere Männer rein und dann sagten sie, ach, das sind Impfungen. Das war eine Frau, die hat mich dann kurz nochmal angeschaut. Aber danach habe ich, also ich habe sie nicht gesehen, aber ich vermutete aus ihrer Stimme, dass sie eine Frau war.
Und haben Sie jemals begründet, warum Sie gerade dich festgenommen haben?
Sie sagten, ich sei im Auftrag der PKK aus Bremen da und übte dadurch eben Kuriertätigkeiten für die PKK aus.
Das Ganze hat nun 6 Tage gedauert?
Nee, 7 Tage. Also ich wurde dann am 6. Tag aus dieser Haft da weggenommen und wurde in ein anderes Gebäude gefahren. Also musste ich dann den ganzen Tag lang draußen verbringen. Man sagte mir, ich würde an dem Tag vors Gericht kommen. Aber ich wartete von morgens bis in die späten Nachtstunden draußen und sie machten so eine Bemerkung, als ich am Ende fragte, warum ich denn den ganzen Tag lang hier gesessen hätte und nicht drin oder warum ich beim Gericht. Ja, wenn ich morgen vor das Gericht komme, müsste ich doch frische Farbe haben. Müsste ich doch ein bisschen Farbe bekommen, ich sei so blass. Und also während ich dann immer am sechsten Tag den ganzen Tag lang draußen war, unterhielten sie sich mit mir, wollten immer Sachen von mir wissen, so, aber diesmal ganz nett. Und dann gaben sie mir Marlboro zu rauchen, wo sie in den Ferien zuvor immer wieder sagten, ich dürfte nicht Marlboro oder europäische Zigaretten rauchen, schon gar nicht Sachen, die den Armeniern und Juden gehören, sondern türkische Zigaretten. Und also die sind dann ab dem vierten Tag irgendwie merkwürdigerweise ganz nett zu mir geworden. Sie sagten auch an dem Tag, also dass am vierten Tag auch, dass die Parteizeitung Partei für mich ergriffen hätte, also meinten damit Asyl genommen. Und dass sie nicht hätten, also warum ich ihnen vorher nicht erzählt habe, dass ich Asta-Vorsitzende war und solche Sachen. Da wusste ich schon am vierten Tag, dass da von außen ziemlich viel Druck ist.
Das war quasi das Zeichen, diese Freundlichkeit, dass sie merkten, da ist auch eine Öffentlichkeit vorhanden.
Ja, also das war eine Freundlichkeit, durch die ich manchmal dachte, ich müsste verrückt werden, weil es kam dann so weit, dass sie sich alle entschuldigten, dass sie ein wenig grob zu mir gewesen seien, aber ich sie verstehen müssten, denn das Land Türkei sei einer Gefahr ausgesetzt von ein paar Armeniern, die wollen das Land stören. Schicken aus dem Ausland Terroristen über geheime Wege hier rein und wollen unser Land kaputt machen und die anderen ausländischen Staaten, also auch die Bundesrepublik, würde sie unterstützen und es sei doch ihre Aufgabe, dieses Vaterland zu schützen und deswegen müssen sie manchmal auch grob zu sein bei Leuten, bei denen sie vermuten oder Verdacht haben, dass sie irgendwas mit Terroristen zu tun haben.
Völlig unerwartet wird Nulli Fekoç am siebten Tag von der Staatsanwaltschaft dann freigelassen.
Und da bin ich vom Gerichtsgebäude bis zur Taxi-Haltestelle, die ich mir vorher gefragt hatte, bin ich wie verrückt gerast, weil ich immer die Angst hatte, dass sie mich von hinten noch angreifen würden. Also sie könnten schießen oder mit Panzer mich überrollen und dann würden sagen, das ist ein Unfall oder sonst was. Ich traute ihnen alles zu. Da bin ich mit Taxi von Schönack nach Cizre gefahren. Und wurde dort am Stadteingang nochmal für eine Stunde verhört, und zwar vom Sektion zur Bekämpfung des Terrorismus. Und dort sagte mir ein sehr gut Deutsch sprechender, er hätte meinen Namen im Zusammenhang vom Kurdistan-Komitee im Gedächtnis und müsste das im Computer prüfen, ob das registriert sei, ob mein Name in diesem Zusammenhang registriert sei. Und dann fragte er mich Sachen, warum ich denn ausgerechnet die Touristen in diese Region bringe. Aber es schien also, dass er vorher Informationen hatte, aber trotzdem mich da aufgehalten hat, um nochmal jetzt auf die Tour mit Kurdistan-Komitee was von mir zu bekommen. Während er sich darüber mit mir unterhielt, rief ein anderer Kollege von ihm nach Schönack, telefonierte mit der Staatsanwaltschaft und bekam dann die Antwort, dass ich frei sei, und dann ließen sie mich frei.
Also du dachtest, eventuell fängt das wieder von vorne an?
Ja, weil sie mir immer zuvor gesagt hatten, dass der Kommandant von Schönack nur für Schönack zuständig sei, der Kommandant von Cizre nur für Cizre. Und dann dachte ich, Schönack hat mich jetzt freigelassen, aber es kann sein, dass die in Cizre mich jetzt festnehmen, und zwar dann unter einem anderen Vorwand. Weil ich blicke das System irgendwie nicht durch, die waren scharf darauf, irgendwie mich für lange Zeit da zu halten. Und also in welche Höhe, welche Dimension der Druck von Bremen oder von der Bundesrepublik hat, das wusste ich nicht. Erst als ich dann in Diyarbakir in dem Hotel war, wo die ganzen Faxen und so lagen.
Wie denkst du jetzt über diese Zeit in der Haft in Schönack vermutlich?
Bitte?
Wie denkst du jetzt darüber, über diese Zeit? Das war ja deine erste schreckliche Erfahrung wohl.
Ja, also ich finde, auch wenn ich manchmal schon daran denke, bei gewissen Worten, die mich dann schnell in Erinnerung versetzen an diese Zeit, denke ich einfach, ich werde damit klarkommen müssen, weil weil ich weiß, dass jede Resignation für mich irgendwie ein Gewinn von denen ist und diese Freude werde ich ihnen einfach nicht gönnen. Deswegen ist es so, dass ich öfters mit meinen Freundinnen, mit meiner Familie darüber spreche, um mir das Ganze klar zu machen, dass es real war, was mir alles passiert ist. Ne? Weil es waren so irreale Zustände, so unvorstellbar. Ich wurde zuvor im Leben noch nie geschlagen. Nicht nur Schläge, aber die Art, wie sie da Menschen behandeln. Also, dass in manchen Momenten der Folter auch so weit waren, dass sie hätten mich zerfetzen können. So richtig wilde Bestien geworden sind. Dass ich sage, es steht dahinter ein System. Die sind auch dafür ausgebildet worden. Und mit welchem Ziel man das macht. Also ich versuche mir das immer wieder zu wiederholen, dass es ein realistisches System der Türkei ist. Menschen, von denen sie was haben wollen, eben quälend zur Sprache zwingen. Also nachdem ich von der Staatsanwaltschaft freigelassen war, war ich unheimlich glücklich, dass ich frei bin. Aber dann, als ich am Abend in dem Hotel in Diyarbakır war, war irgendwie dieses Glück verschwunden, weil ich plötzlich immer wieder daran denken musste, dass, ja gut, ich bin jetzt frei, weil ich zufällig aus Deutschland war und so bisher einigermaßen bekannt war dort. Aber mit den tausend anderen Menschen, die dort sind, wer wird für sie denn was tun? Und dann war ich die ganze Zeit belastet mit dieser Frage, bis ich dann hier war und mich dann entschließt, doch alles der Presse zu erzählen, weil man wissen soll, was in der Türkei alles am Gange ist, obwohl die türkischen Staatsrepräsentanten, aber auch einige bundesrepublikanische immer wieder sagen, die Türkei sei auf dem richtigen Wege der Demokratie. In der Türkei würde es keine Menschenrechtsverletzungen geben, in der Türkei gibt es keine Folter. Und da ich das alles am eigenen Leib erlebt habe, es ist meine Verantwortung diesen anderen Personen gegenüber, einfach das alles hier zu erzählen. Und zwar allen Menschen, die sollen es wissen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Oktober 1993.
Was wirst du jetzt weitermachen?
Ich werde jetzt noch intensiver politisch arbeiten müssen. Vor allen Dingen versuchen, möglichst viele Delegationen in diese Region zu schicken. Weil Delegationen sind unheimlich wichtig. Also es ist einmal eine konkrete solidarische Hilfe, wenn man dort vor Ort anwesend ist. Und zweitens, so dass ich immer wieder mitbekommen habe, dass man Ausländer in dieser Region absolut nicht mag.
Sie, Lisi Schmidt oder Stefan Waldberg? Was ist das, was Nulli Verkotsch aus Bremen aus der ganzen Situation vielleicht für eine Schlussfolgerung zieht?
Ich möchte eigentlich nur noch erzählen, dass was der türkische Staatsterror so mit dieser Methode nicht weiter vorwärts kommen wird, weil er hat mittlerweile die ganze Bevölkerung gegen sich. Und zwar auch eben aufgrund dieser Fehlpolitik. Ist heute die Guerilla oder die Bevölkerung mit der Guerilla eins geworden. Wir haben da lebendige Beispiele vor allem in Cizre und in der gesamten Butan-Region gesehen. Also dass da Leute, wenn im Dorf irgendwelche Probleme gibt, Streitigkeiten gibt, dass man nicht mehr wie früher zu Gendarmerie oder zum Gericht oder sonst was rennt, sondern dass da die Dorfkomitees, die von der Guerilla eingerichtet worden sind, dass sie dann plötzlich als Gerichte dienen und nicht mehr das Staatssicherheitsgericht in Diyarbakır oder sonst was. Und dann weigern sich die Menschen, also der Staat versucht zurzeit Milliarden von Geldern in den Straßenbau zu investieren. Es sollen Straßen gebaut werden und keiner erklärt sich bereit, da bei den Straßenarbeiten teilzunehmen, weil auch, also die sind alle sehr arm in dieser Region, aber trotzdem aus politischer Überzeugung arbeitet man nicht. Und zwar deswegen, weil die Bevölkerung weiß, dass die Straßen, wenn sie fertig sind, nicht zu ihren Gunsten, sondern damit die Militärs besser in den Dörfern und in anderen weitgelegenen Regionen kommen kann. Und deswegen weigern sie sich an den Straßenarbeiten teilzunehmen. Militärisch wird das Problem nicht zu lösen sein. Nach wie zuvor, denke ich, muss das Problem auf politischer Ebene gelöst werden. Und ich denke, dafür ist es erstmal notwendig, dass die westlichen Staaten anerkennen, dass in dieser Region es nicht nur eine Menschenrechtsverletzungsfrage ist, sondern darüber hinausgehend eben ein Kriegszustand ist.
Ist aber die BRD nicht sehr aktiv dabei?
Nee, die BRD ist eines der Länder, die sich das ziemlich schwierig macht, ziemlich schwer macht. Stecken natürlich auch wirtschaftliche Hintergründe mit bei, nicht?